call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets filled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track, give every kid who got played that pumped up feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap, turn nothing into something, still can make that straw into gold. Trump, I will spin Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket. Face facts, I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with
the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster that's under my bed.
Get along.
Stories.
Big FM.
Heute mal nicht so wie sonst. Heute habe ich nämlich Studiogäste am Start. Claudi und Jens sind heute bei mir. Beide waren vor etwa 2 Jahren schon mal hier bei mir. Da ging es darum, dass Jens ein Spenderorgan brauchte. Die gute Nachricht, vor fast einem halben Jahr hat er es bekommen. Wie war das, Jens, als der Anruf kam? Also es war ja jetzt nicht so, dass du eine Niere von dem Verstorbenen bekommen hast, sondern, ja, also ich würde mal sagen, der liebe Gott hat dir einen Engel geschickt, ne?
Werde ich tatsächlich schon wieder emotional, weil... Ja, er hat mir ja einen der liebsten Menschen der Welt geschickt, muss man tatsächlich sagen. Also es ist halt so, ich habe zwar auf der Liste gestanden, da habe ich mich direkt drum bemüht und halt gehofft, dass ich was bekomme, aber da wäre die Wartezeit, ich habe Blutgruppe 0, damit ist man relativ bestraft, weil man geben kann, aber nicht nehmen kann. Und das ist für die Spenderliste halt leider relevant. Wo es nicht so relevant ist, ist tatsächlich bei Lebensspenden, da kann man nämlich einiges machen. Und vor schon, ja, 1,5 Jahren... kam meine Schwägerin auf mich zu, die kleine Schwester meiner Frau, und hat gesagt, sie möchte mir gerne eine Niere spenden. Sie hat sich selbstständig vorab informiert, weil sie unsere Situation kannte. Sie hat gar nicht groß gefragt, wie das funktioniert, sondern hat sich von sich aus informiert und kam mit dem Entschluss bereits zu mir. Es war für mich Wahnsinn, dass ein Mensch einfach so das macht. Es ist auch keine Verwandtschaft. Dann beginnt natürlich eine riesen Untersuchungs-Odyssee. Weil grundsätzlich bei Lebensspenden natürlich ein Spender nicht gefährdet werden darf. Das bedeutet, es wird jegliches Risiko ausgeschlossen, dass dieser Spender durch eine Spende schlechter gestellt ist. Da ist die Medizin auch wirklich toll. Es dauert halt nur. Ja, das ging dann, ich weiß es nicht genau. Also gefühlt natürlich 15 Jahre. Am Ende war es, glaube ich, ein Jahr etwa. Da muss man dann auch noch vor so ein Ethikrat treten in unserem Fall, weil wir ja nicht verwandt sind. Also die anderen müssen auch vor ein Ethikrat, aber da ist das dann, wenn Ehepartner das sind, dann nicken die das einfach ab. Bei uns werden wir dann halt getrennt befragt. Das hat auch länger gedauert, warum und wie. Und am Ende hat selbst der Ethikrat gesagt, dass das eine Wahnsinnsleistung ist, sowas zu tun. Ja, und dann war das halt so, dann war irgendwann das okay.
Es waren ja dutzende Tests, ne?
Das ist ohne Ende. Also es gibt jegliche Facharztuntersuchungen. Also da werden selbst mit radioaktiven Strahlen, also mit einer radioaktiven Substanz, werden selbst irgendwie die Gefäße in den Nieren genau kontrolliert. Man kriegt wirklich jede fachärztliche Untersuchung. Herz, Gefäße, Lunge, alles. Also es werden ja nicht nur die Nieren untersucht. Der ganze,
und zwar ihr beide.
Wir beide. Wobei bei mir das relativ einfach ist, weil ich ja sowieso automatisch in einem engmaschigen Betreuung bin. Also ich habe aufgrund der Dialyse sowieso regelmäßig Untersuchungen gehabt. Ne? Mhm. Aber ja, es ist auch ein Riesenvorteil in dem Fall, weil natürlich ein Transplantationschirurg, also der Chirurg, der mich operiert hat, den kannte ich auch schon vorher, der hat mich vorher schon 2-mal operiert, auch wegen begleitender Operationen. Der kam dann halt zu mir und hat gesagt, ja, es ist super, Sie können von Glück reden, dass Sie so eine Operation haben. Da sind die Chirurgen ausgeschlafen, wir sind fit. Wir wissen genau, was passiert. Wir wissen genau, wo das Organ hin muss. Wir haben überhaupt, also da kann eigentlich fast nichts passieren. Entspannen Sie sich. Ja klar, entspannen Sie sich. Ne? Sehr einfach. Ja, aber wie gesagt, als das dann kam, also da ist ja erstmal das Glück da, aber es ist auch immer noch surreal. Und dann rückt der Termin näher.
Ja, und, so. Erstmal zu dir, Claudi. Wie war das so mit deiner Schwester? Hat die dich vorher informiert? Habt ihr da schon so ein bisschen geklüngelt
gar nicht.
Oder war das echt eine Überraschung?
Das war, also sie hat halt sich von Anfang an für unsere Situation interessiert. Einfach klar, es ist meine Schwester. Die ganze Familie war da natürlich interessiert und besorgt und so. Und sie hat immer nachgefragt und als sie die Entscheidung dann getroffen hat, hat sie das, ich weiß gar nicht, ob sie es uns sogar beiden gleichzeitig oder dir allein ist, kann ich gar nicht mehr genau sagen, aber jetzt nicht mir vorher. Und wir haben da jetzt vorher auch nicht drüber geredet und so, sondern das war einfach wirklich was, was von ihr kam. Und das ist ja auch gerade bei der Spende total relevant, dass das halt wirklich aus eigener, kompletter Überzeugung war nicht in irgendeiner Art und Weise eine Überredung, eine Drängung, keine Ahnung. Und weil es ist halt einfach krass. Also es ist halt auch einfach nicht nur Blut, was du spendest, sondern es ist halt einfach ein Teil deines Körpers, den du dann abgibst. Der ist halt für immer weg und es ist eine OP und es ist ein Risiko. Und das, dem muss man sich bewusst sein. Und das war sie. Und ich kenne meine Schwester mein Leben lang und meine Schwester ist einfach da auch ein sehr straighter Mensch in ihrem Leben und die trifft, wenn die eine Entscheidung trifft, dann steht das auch. Also dann hat die sich vorher immer gut ihre Gedanken gemacht. Die ist jetzt kein Mensch, der aus der Impulsivität irgendwie was macht. Und deswegen war eigentlich für uns dann auch klar, krass, ja, also das ist wirklich jetzt ein Thema. Also das muss, kann man jetzt wirklich angehen und man kann die nächsten Schritte da machen, weil man genau weiß, wenn sie das sagt, dann steht sie da auch hinter.
Auf der einen Seite ja mega, auf der anderen Seite sind es jetzt zwei Menschen, um die du Angst haben musst, oder?
Klar, also natürlich denkt man so, wow, krass, jetzt ist halt nicht irgendwer, der über die Liste von einem Menschen, den man nicht kennt, der ja dann in dem Fall halt leider auch schon verstorben ist, wo es so in Anführungsstrichen für uns ja total egal ist, die andere Seite, sondern es sind halt, ist halt eine Lebensspende und eine sehr enge Person von mir. Aber auch da ist ja wieder, es gibt natürlich so viel Positives daran, warum es gut ist, dass es eine Lebensspende ist. Und da guckt man halt direkt wieder voraus und sagt, ja, es ist für Jens halt auch super positiv, weil halt eine frühe Spende gut ist, eine Lebensspende besser ist und so. Und was habe ich dann halt natürlich auch immer versucht, die Ängste so ein bisschen nach hinten zu schieben. Also die sind dann, die dürfen nicht dominieren. Die dürfen nicht dann mit einmal so da sein, dass ich mir Sorgen mache, oh mein Gott, was passiert? Das sind zwei OPs und so. Natürlich kommen diese Gedanken immer mal wieder in den Kopf. Und meine Schwester hat jetzt ihr Leben lang halt nur eine Niere so. Aber da gibt's ja trotzdem auch ganz viele Gespräche. Also Jens und meine Schwester haben auch super viele Gespräche mit den Ärzten geführt, wo man dann wieder neue Infos bekommt. Und das fühlt sich dann auch gut an und man weiß halt einfach, okay, es ist ein Risiko einer OP da, aber es ist alles ein überschaubares Risiko an der Stelle und wenn sie bereit ist, dieses einzugehen, dann muss ich nicht die sein, die jetzt hier irgendwelche Ängste mit einmal schürt oder hat. Das ist dann, das wäre auch falsch von mir.
Das heißt, ihr habt euch mental eher positiv darauf vorbereitet.
Ja, unbedingt. Also das muss man, glaube ich, grundsätzlich vor jeder OP sollte man natürlich immer mit dem Gedanken reingehen, das wird alles gut. Die haben beide eine OP, das geht ganz schnell, alles ist tippitoppi und alles läuft und die Niere läuft an und die kommen mal aus dem Krankenhaus und sind wie ein junges Reh. Natürlich muss das Mindset sein. Also alles andere wäre, finde ich, total fatal.
Es ist gut gelaufen, zum Glück. Und wie der Augenblick nach der OP war, das erfahrt ihr gleich hier im Big FM Night Talk. Heute geht es bei uns nämlich um Organspende.
Was denkst du?
Schreib uns auf Instagram und Facebook.
Big FM Night Talk.
Night Talk. Like a child that ran from home. Out of hope, nowhere to go. In my Chevy Silverado. Hearing words of wisdom on the radio. And I'm rolling down all the windows, 'cause I want this city to know. Oh, if we live for the better days, we'll be giving the best away. Hold on close, baby, time to wait, 'cause these are the better days. Oh, if we live for the better days, we'll be giving the best away.
and clothes. These broken hearts ain't got a home. Turn on the jukebox before I know it. I'm crying all these whiskey tears alone. 'Cause once again I hear that same song, and everyone's singing along. Oh, if we live for the better days, we'll be giving the best away. Hold on close, baby, time to wait, 'cause these are the better days. Oh, if we live for the better days, we'll be giving the best away.
Yeah.
dass ihr mit dabei seid. Hier ist der Big FM Night Talk und heute geht es bei uns um Organspende. Und da habe ich mir gedacht, lade ich zum zweiten Mal doch meine lieben Kollegen ein, nämlich Claudi und Jens. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn Jens hat ein Spenderorgan erhalten und zwar von seiner Schwägerin, wie wir gerade erfahren haben. Darüber quatschen wir jetzt schon den ganzen Abend. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie war die Zeit so kurz vor der OP?
Ja, kurz vor der OP wird man, das ist eine Mischung zwischen glücklich sein, sich drauf freuen, ein bisschen Angst zu haben. Und ja, am Ende bin ich etwa einen Monat vor der OP, habe ich mich halt in die Isolation zurückgezogen, weil man kriegt ja dann noch Immunsuppressiva. Man sollte auf keinen Fall krank werden vor der OP, sonst verschiebt sich alles. Und sowas verschiebt man halt nicht einfach mal spontan um 2 Tage, dann geht es dann gleich wieder um Wochen. Des Weiteren kommt meine Spenderin auch aus 400 Kilometer Entfernung oder noch mehr. Das ist auf jeden Fall alles nicht ganz so leicht. Jedenfalls ist das dann halt einfach so eine Mischung, die dann man hat. Irgendwann musste ich dann auch ins Krankenhaus. Wir haben eine inkompatible Spende gemacht. Sie hat eine andere Blutgruppe als ich. Da kann man aber mittlerweile mein Blut dann so vorbereiten, dass das trotzdem akzeptiert wird. Das ist dann halt nochmal 1 Woche, 2 Wochen, je nachdem Behandlung. Ja, und die Zeit sitzt man halt da und macht sich Gedanken. Und meine Gedanken gingen tatsächlich, je näher der OP-Termin kam, immer mehr in die Richtung, dass ich mir überhaupt keine Sorgen um mich gemacht habe. Innerlich sind meine Sorgen immer größer geworden, dass Kathi irgendwas passiert. Und das war tatsächlich auch nach der OP meine erste Frage. Geht's Kathi gut? Das ist, ich glaube, da tickt jeder wahrscheinlich auch anders. Angst vor der OP hatte ich ganz wenig, weil ich kenne die Ärzte, die mich behandeln, jetzt natürlich schon lange. Ich habe 100%iges Vertrauen gehabt, aber die Angst halt, dass Kathi was passiert, die war halt da. Und ansonsten ist das natürlich krass, ne? Man macht mehrere Jahre Dialyse und liegt dann da und oh Gott, es hört auf. Und wie wird das denn? Und ach Gott, wie ist denn das, wenn ich dann Immunsuppressiva habe? Wie ist denn das, wenn ich keine Leute mehr erstmal sehen darf? Das sind halt meine hauptbehandelnde Ärztin hat dann gesagt, das ist kein Wunder, dass man diese Gedanken hat, weil man stößt in etwas vor, was man halt überhaupt nicht kennt. Ja, das ist wie ein Raum betreten, in dem man nicht weiß, was da kommt. Also da muss man gar nicht mutmaßen, was da passiert, weil man weiß es halt einfach nicht. Und genauso ist das halt auch. Man hört zwar Sachen, aber kann sich das alles so gar nicht vorstellen.
Ist es aber auch so, dass man weiß, das kann auch anders ausgehen, dass man Sachen regelt vorher?
Wir haben was geregelt, oder?
Ja, wir haben was geregelt, weil meine
Frau hat mich dazu gedrängt. Nein, das ist falsch formuliert. Es ist natürlich sinnvoll, dass jeder Mensch eine Patientenverfügung hat und die anderen Sachen, die man so haben muss. Ich gestehe, dass ich damit auch Larifari umgegangen bin und natürlich haben wir das tatsächlich in den Wochen vorher gemacht. Mhm. Was passiert, wenn, keine Ahnung, werden die Geräte weiter betrieben, wenn ich halt nicht mehr eigentlich wirklich nicht mehr richtig da bin, wie wird sich verhalten? Habe ich alles sauber ausgefüllt, mir Gedanken gemacht. Und am Ende ist es jetzt so, das liegt jetzt im Schrank, da liegt es gut und man hat es und das ist auch erleichternd. Man muss sich halt in Zukunft keine Gedanken mehr machen und man macht das ja auch nicht für sich, man macht das ja für Angehörige, die dann eigentlich schwere Entscheidungen treffen müssen und nicht wissen, was richtig ist. Und so wissen sie wenigstens, was einer gewollt hat. Also ja, aber wie ich eben, weil ich nachfragen musste, mir persönlich war das gar nicht so wichtig. Ich bin jetzt aber, wenn ich drüber nachdenke, sehr froh, dass ich es habe.
Ja, wir Frauen sind da halt ne anders unterwegs. Wie lang ging denn die OP?
Ein bisschen weniger als 3 Stunden.
Ach, ich hätte jetzt gedacht, es dauert länger.
Nee, es waren etwa 3, ne?
Nicht mal, glaube ich.
Und bei Kathi? Auch, Kathi ist gegen, war kürzer, die OP. Sie war ein bisschen länger in Narkose, weil es da ein kleines technisches Problem gab. Aber das hat sie nie richtig gefährdet. Sie war halt ein bisschen zermatschter. Nach der OP wegen der etwas längeren Narkose. Aber grundsätzlich ist es...
Zu starke Drogen.
zu starke Drogen, ja. Grundsätzlich ist das ja tatsächlich für die Ärzte vermutlich eher ein Routineeingriff, der zwar natürlich gefährlich ist, es kann viel passieren, aber in unserem Fall, die wussten ja genau, wo die Adern liegen. Die wussten genau, wie groß das Organ ist. Die kannten unseren gesamten Gesundheitszustand. Das ist was völlig anderes, als wenn man ein Organ einsetzt, was 2 Tage, 1 Tag vorher irgendwo in Europa dann in so einen Koffer gepackt wird, hergebracht wird und man muss sofort ins Krankenhaus. Keiner weiß, wie es einem geht. Also das ging eigentlich alles richtig gut und ich war halt auch wahnsinnig schnell wieder fit.
Claudi, wie war das so, die Zeit des Wartens? Oh, da drehst du doch durch, oder?
Ganz schrecklich.
Weil also, 3 Stunden sind das, dann wieder.
Ja, es war ja in der Summe dann noch viel länger. Also meine Schwester wurde irgendwie recht früh morgens Richtung OP, hatte dann noch geschrieben hier und jetzt geht's los und so. Und dann war ich noch bei Jens und dann so, ich glaube, 1 Stunde später danach kam dann der Pfleger und hat ihn abgeholt. Und es war auch in unserem Kopf so, ja, das passt ja zeitlich alles. Dann ist jetzt bei ihr, geht's jetzt langsam los. Weil es war klar, natürlich wird Jens erst in Narkose gelegt, wenn bei Kathi alles gut gegangen ist. Weil halt auch klar ist, das Organ muss in Ordnung sein, weil man muss nicht in Narkose, wenn jetzt doch irgendwas mit dem Organ gewesen wäre. Also passte das zeitlich alles und so. Und dann stand ich da alleine mit dem Köfferchen und so, weil ja auch irgendwie klar war, es geht dann auf eine andere Station danach. Und war denn die ganze Zeit im Krankenhaus. Und dann läufst du da so ein bisschen rum wie Falschgeld. Ja, was willst du halt machen irgendwie? Wartest du halt ab. Und dann bin ich so irgendwann, als ich dachte, ja, jetzt ist so die Zeit, jetzt könnte eigentlich mal irgendwie die erste OP fertig sein, da auf die Station gegangen und hab dann gesagt, ja, wissen Sie denn schon was? Ich habe noch nichts gehört. Und so, ja, wir wissen auch nichts und so, wir gucken mal nach. Und dann stand immer, ist noch im OP. Und das zog sich und ich bin dann irgendwann, hatte dann schon voll das schlechte Gewissen, weil ich irgendwie so gefühlt im halb, dreiviertel Stundentakt da hochgedappert bin und gesagt habe, und haben Sie denn jetzt schon eine Ohrenpo von meiner Schwester und so? Und dann irgendwann kommt natürlich so ein Gedanke, so, boah, jetzt machst du dir schon ein bisschen Sorgen, so gefühlt geht's gerade ein bisschen zu lange. Aber auf der anderen Seite habe ich mir dann halt auch mal gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie genau der Ablauf ist, wie lange dauert es bis von Abholen bis zum OP, bis zur Narkose. Das Krankenhaus ist riesig, ja, und habe mir dann immer alles gesagt, ach, das ist schon der richtige Zeitrahmen und so. Aber natürlich wirst du dann schon ein bisschen hibbelig und dann war ich das Gefühl 5. Mal auf Station und habe gefragt, dann sagten die, ja, hier, alles gut, Schwester ist da und da jetzt und so. Und gleichzeitig bin ich gerade am Gehen, klingelt das Telefon, ruft mich der Arzt an, der Jens operiert hat, der dann wirklich gerade in dem Moment den OP verlassen hat und gesagt hat, hier, alles gut gegangen und ihr Mann kommt jetzt da und da hin und ihre Schwester geht's auch gut und die ist da und da und so. Und dann
bist du Tränen ausgebrochen, oder?
Klar, weil das ist halt echt ein verrücktes Gefühl, dann einfach zu wissen, es geht gut. Und er sagt auch gleich, Niere ist angelaufen, produziert schon. Und es war halt echt so, wow, krass. Also genau die Hoffnung, die man halt hatte, war dann halt einfach, war bestätigt und es hat alles funktioniert. Und das war schon ein krasses Gefühl.
Warst du alleine da oder hat dich jemand unterstützt?
Nee, ich war alleine, weil ich das aber auch wollte. Also, weil das macht mich dann noch wahnsinniger, wenn dann die ganze Zeit noch wer neben dir sitzt und so. Und ja, dann war halt sowieso auch, als dann klar war, beide sind dann irgendwie fertig operiert, bin ich ja von A nach B zurückgerannt und habe die Sachen von da geholt und dahin gebracht und den und so. Und wie gesagt, da war ich wirklich einfach froh, da einfach irgendwie für mich dann das zu haben und auch den Moment so für mich zu haben.
Hat euch das alle nochmal mehr zusammengeschweißt?
Ja. Natürlich, man macht halt schwierige Situationen gemeinsam durch. Also ich glaube, der ganze Prozess hat uns zusammengeschweißt. Man weiß halt auch, wie der andere in schwierigen Situationen tickt. Also mit Kathi muss ich sagen, das ist neben meiner Tochter mal der zweite Grund, wo ich den Tränen nahe bin vor Glück. Das kann man gar nicht genug sagen, wie das zu schätzen ist. Also die aufgrund der Lage, wie es mir jetzt geht, muss man schon sagen, sie hat mir jetzt nicht konkret das Leben gerettet. Ich hätte auch noch an der Dialyse wahrscheinlich, zwar natürlich bei weitem nicht so lang wie normale Menschen, aber ich hätte noch einige Jahre gelebt. Aber es ist wirklich wie eine zweite Chance. Sensationell.
Okay, wie sich das Ganze angefühlt hat mit einer neuen Niere, das bequatschen wir gleich hier im Big FM Night Talk. Also dranbleiben und gerne zum Thema auch posten bei uns auf Facebook oder Insta.
Dein Leben, deine Stories.
Big FM Night Talk.
I'll be the same when it all goes up. I'll be the same when it all goes down. Not the first one, open it up. I'll be the last one, closing it out. Don't know if I give you a shot yet. Little mama, I'm beating your style. Do I think you're dope enough? Yep.
Ein ganz besonderes Thema hier beim Big FM Night Talk. Heute geht es bei uns um Organspende. Claudi und Jens sind bei mir hier im Studio. Und Jens hat vor einem halben Jahr eine Spenderniere bekommen. Und zwar von seiner Schwägerin. Wie das alles abgelaufen ist, das haben wir euch schon erzählt. Vorher hast du, Jens, ja auch auf eine Spenderniere ewig gewartet. Warum glaubst du, gibt es immer noch so wenig Organspender?
Okay, da will ich jetzt natürlich in dem, was ich sage, keinen verurteilen oder sowas. Das ist jedermanns eigene Entscheidung, jeder Frau eigene Entscheidung. Ich glaube, es gibt einfach zu wenig Organspender, weil viele einfach zu bequem sind, sich drum zu kümmern. Ich denke, jeder sollte sich einen Organspenderausweis zulegen. Jetzt gibt's einen kleinen Funfact. Ich hatte selbst keinen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Niere brauchte. Dann habe ich mir einen zugelegt und es ist natürlich überhaupt kein Aufwand und am Ende passiert ja auch nichts und man kann ja auch einfach reinschreiben, man will nicht. Es sollte nur tatsächlich meines Erachtens jeder einen haben. Und bei Nierenspenden, jetzt zu Lebensspenden, muss man sagen, das ist natürlich Wahnsinn. Aber man sollte sich, wenn man sich das überlegt, auch einfach mal ärztlich informieren, weil Nieren kann man tatsächlich spenden, ohne sich selbst krass zu gefährden, weil man braucht tatsächlich nur eine und von der nicht mal 100% Leistung. Das weiß nur keiner. Ich glaube, das ist ein Grund und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, natürlich auch politisch. Also man sollte meines Erachtens sagen, jeder spendet im Todesfall, es sei denn, er widerspricht. Aber das ist eine Diskussion, die wird ja schon seit Jahren in Deutschland geführt.
Das stimmt. Claudia, hattest du vorher einen Organspendeausweis?
Ja, natürlich.
Ehrlich jetzt?
Ja. Ja, schon wirklich sehr, sehr lange einfach, ja. Und
okay, und wie kam es damals dazu? Weißt du das noch?
Ich würde sagen, das stand irgendwo beim Arzt rum und hab den mitgenommen, ausgeführt und mein Portemonnaie gesteckt. Also ich habe den bestimmt schon 10, 15 Jahre im Portemonnaie.
Warum glaubst du, machen das die Leute nicht? Denken die, ah ja, bei mir passiert das
nicht? Ich glaube wirklich, es ist Bequemlichkeit und es ist so ein bisschen die Angst, das haben ja Menschen immer, und das haben wirklich auch Menschen zu mir gesagt, ja, ich habe Angst, dass die mich dann zu früh für tot erklären, wenn ich einen Organspenderausweis habe und spende. Und dann stehst du auf der anderen Seite und denkst, ja klar, und das machen die. Ganz sicher haben vorher auch dein Portemonnaie durchsucht, ob du einen Organspenderausweis hast, und danach gehen die vor. Aber das ist die Angst, die Menschen haben. Und ich glaube wirklich, es ist unfassbar viel Bequemlichkeit. Einfach, ich möchte, und man möchte über den Tod auch nicht nachdenken, weil das bedeutet, ich muss mich damit befassen, dass ich sterbe. Das ist wie das Thema Patientenverfügung und so. Das bedeutet genau das Gleiche. Ich muss mich damit befassen, was in dem Fall passiert, den ich nicht möchte, dass er eintritt. Aber es bringt uns ja allen nichts, wenn wir darüber nicht nachdenken. Also es macht das Leben, für, wenn es um die Patientenverfügung geht, für Angehörige dann schwerer. Und es macht das Leben für Menschen, die auf ein Organ warten, viel, viel schwerer, wenn ich nicht darüber nachdenke, ob ich halt ein Organ spenden würde. Und ich glaube, das sind so die zwei Sachen, Bequemlichkeit und Angst vor dem Tod und dem, was das dann bedeutet.
Jetzt ist ja so ein Organspendeausweis gar nicht mal so, dass man jetzt sagt, ja, ich spende Organe oder nein, sondern man hat noch viele Unterpunkte. Was gespendet werden darf, was bitte nicht und so weiter. Das kann man ja alles eintragen, ne? Das wissen, glaube ich, die meisten gar nicht.
Was soll man dazu sagen? Ja, so ist es.
Es ist einfach so easy peasy, ne? Und man könnte meinen, ja.
Also, ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich nach 4 Jahren eine Lebensspende gekriegt habe. Ich kenne aber auch welche. Ich lag im Krankenhaus auf der Dialyse. Ich war nicht auf einer Dialysestation, die man dann immer wieder sieht, weil man zu gleichen Terminen kommt. Und da lagen halt welche, denen ging es halt wirklich scheiße. Die, darf man das sagen? Ja, wahrscheinlich. Denen ging es halt richtig schlecht. Und die haben schon lange gewartet. Ja, und es ist halt, wenn man in dieser Situation ist, dass es einem so schlecht geht, ist es halt einfach so, man wünscht sich, dass es halt besser wird. Und es gibt halt einen Mangel an Angebot. Und das ist wie es ist gerade. Und das muss eigentlich geändert werden.
Eigentlich müsste auch, finde ich persönlich, irgendwie eine bessere Aufklärung folgen, oder?
Ja, aber ich glaube, wenn man was, wie Claudi sagt, wenn man sich nicht damit beschäftigen möchte, bringt, ich weiß nicht, wie man das angehen soll. Also es gibt für viele Sachen Aufklärungen, die werden dann aber auch oft einfach nicht wahrgenommen, weil man, wenn man sich nicht interessiert, interessiert man sich nicht. Man muss überlegen, welche Kampagne man da fährt.
Aber es ist genau das Ding, wirklich das niedrigschwellig zu machen, das Thema immer wieder präsent zu machen, was wir jetzt ja hiermit irgendwie auch tun, das beim Arzt hinzustellen, das einfach, da den Leuten da erstmal das einfach zu machen, diesen Ausweis einfach zu bekommen. Und dann halt irgendwie über Kampagnen diese Ängste zu nehmen oder Ärzte, die dann halt im Zweifel auch mal selber Menschen ansprechen und sagen, Mensch, haben wir das denn es gibt ja so Organspendetage oder Wochen und so, wo man da vielleicht einfach auch als Arzt nochmal mehr auf seine Patienten eingehen kann und sagen kann, wenn sie da Sorgen haben, sprechen Sie mit mir, dafür bin ich da, ich kann sie da aufklären.
An dieser Stelle, ne, wenn ihr einen Organspendeausweis wollt, dann schreibt uns einfach und dann schicken wir euch einen zu. Hat euch diese ganze Erfahrung in Sicht auf den Sinn des Lebens zu Gott, sage ich jetzt mal so, in Anführungsstrichen, irgendwie verändert?
Ich kann das ganz klar beantworten. Ich schätze jeden Moment mehr im Leben. Ich achte mehr drauf, was ich mache. Ich entscheide auch anders zum Teil. Ich entscheide auch härter, indem ich auch oft denke, was ist mit mir gerade im beruflichen Umfeld. Ich lasse weniger mit mir machen, weil ich schon viele schlimme Sachen erlebt habe. Es ist einfach, sowas prägt jemanden oder jemanden wie mich. Ich weiß natürlich immer nicht, wie das bei anderen ist, aber ich muss schon sagen, dass ich mich geändert habe und ich bin auch wirklich dankbar, wie es mir geht. Und insofern habe ich den Sinn des Lebens neu erkannt, quasi. Ein größeres Ziel weiß ich nicht, ob ich an sowas glaube. Aber ich merke, wie ich wieder ganz normal ins Leben zurückgebracht worden bin, was ich vorher einfach nur so, ich habe halt ein gutes Leben gehabt, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Heute denke ich drüber nach. Und das ist nicht schlecht, das ist eher gut.
Bei dir, Claudia?
würde ich so auch so unterschreiben. Also es ist so eine Dankbarkeit, die halt einfach jetzt ganz anders da ist und ein ganz anderes Bewusstsein, dass halt nicht alles selbstverständlich ist. Man sagt es immer so und man wünscht jemand Gesundheit und so, aber wenn du in deinem so nahen Umfeld jemanden hast, der so eine Krankheit hat und diesen Weg geht, dann schätzt du Gesundheit nochmal ganz anders und schätzt jeden Moment irgendwie anders. Also natürlich regen wir uns auch auf und natürlich haben wir auch Ärger und Stress, aber ich glaube, man findet viel schnell wieder da raus und sagt sich, ja komm, Pillefitz. Ja, also gibt im Zweifel viel schlimmere Sachen und wir können dankbar sein, dass wir im Moment so das Leben leben können, wie wir es tun und einfach mal ein bisschen weniger aufregen.
Eine letzte Frage an dich, Jens. Spürst du diese andere Niere oder hast du das Gefühl, du merkst, es ist etwas anderes in deinem Körper?
Sehr lustig. Du bist nicht die Erste, die fragt. Tatsächlich wird die Niere ja unterm Bauch eingesetzt und da ist eine leichte Erhöhung. Also ich weiß, dass die da ist und also es ist jetzt nicht so, dass man da eine Beule hat oder so, aber man weiß, dass da was ist. Und total spooky ist tatsächlich, jeder hat wahrscheinlich mal ein Ziehen im Bauch oder ein Ziehen am Rücken oder an irgendeiner Stelle. Und das tut man ja ab. Das tue ich auch ab, außer wenn es an der Stelle zieht. Dann denke ich immer, oh Gott, meine Niere. Aber so im allgemeinen Leben fühle ich sie nicht. Aber okay. Psychologisch ist das schon so. Aber das ist natürlich nicht. Also da fängt man sich auch ganz schnell mit seinem rationalen Kopf wieder auf. Aber der erste Gedanke ist immer genau der bei mir.
Ja. Feiert ihr jetzt eigentlich einen zweiten Geburtstag?
Keine Ahnung, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ich bin froh, wenn ich mir meinen eigenen Geburtstag merken kann.
So alt bist du jetzt auch noch nicht, ey.
Stimmt.
Okay, ja, dann frage ich euch wieder, wenn es soweit ist. Dann vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Ja, beim letzten Mal sind hier einige Tränen geflossen. Heute auch, heute aber eher Glückstränchen, wenn wir ehrlich sind, oder?
In jedem Fall.
Ja, ich danke euch von ganzem Herzen für die Offenheit und hoffe sehr, ja, dass sich der ein oder andere von euch da draußen doch mal so ein paar Gedanken darüber macht, ob er nicht doch so einen Spendenausweis ausfüllt. Denn ja, das dürft ihr nicht vergessen, ihr Lieben, es kann jeden von uns treffen. In diesem Sinne, danke nochmal an dich, Claudi. Danke an dich, Jens. Hier geht's jetzt weiter mit Daniel und der Night Lounge. Ich bin Claudi, macht's gut und gute Nacht an alle Nachtschwärmer.
Dein Leben, deine Stories.
Big FM Night Talk.
We will fly. Impossible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just running. Eyes closed in the dark. Headed for a wall, full speed. Oh, it's about to leave a mark. Take the blame and now
Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Baden-Württemberg.
Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 27. April 2026. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes und vor allem erholsames Wochenende. Wir starten heute in eine neue Woche Night Lounge mit einem Thema, das wirklich es in sich hat. Wir reden heute über, warst du schon mal in Lebensgefahr? Wir reden über die Momente, die man nie vergisst. Wart ihr denn selbst schon mal in Lebensgefahr? Vielleicht bei einem Unfall, vielleicht durch eine Krankheit, durch einen Überfall oder in so einer Situation, in der ihr wirklich dachtet, das war's jetzt. Ja, viele Menschen beschreiben solche Erfahrungen als Sekunden, die sich wie ewig anfühlen. Und genau diese Geschichten möchte ich heute Abend von euch hören. Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und macht auch online mit. Thema ist gepostet auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge.
Jetzt mitreden. 08000 900 901.
Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Gerne auch mitmachen, wie gesagt, online. Aber am liebsten ist es mir immer noch, mit euch zu telefonieren. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend ist bei mir Marvin aus Lohne. Hallo Marvin, grüße dich. Marvin, hast du mich schon?
Wunderschöne neue Woche.
Da bist du. Hallo.
Hallo. Ja, mich hörst du, ne?
Ich höre dich, ja. Du bist da. Alles schon funktioniert.
Ja, war ich schon mal in Lebensgefahr? Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also jetzt so, ich bin ja LKW-Fahrer, ne, dass ich ja jeden Tag so gesehen in Lebensgefahr bin, das lassen wir mal außen vor. Das ist ja selbstverständlich so in diesem Beruf, dass immer mal wieder was passieren kann. Aber mir geht es da um eine Geschichte, das war, als ich 3 Jahre alt war.
Erzähl, was ist damals passiert? Und warum weißt du das noch so gut? Von Erzählungen, oder?
Ja, von meinen Eltern, die mir das erzählt haben dann. Also ich selber weiß es halt nicht mehr, das ist natürlich sehr lange her und ich war auch ein bisschen klein, das vergisst man natürlich mit der Zeit. Und ich habe mein Elternhaus in Brand gesetzt, als 3-Jähriger.
Was? Erzähl.
Ich bin eines Nachts einfach mal wohl aufgewacht, aus dem Bett gesprungen und bin in die Küche gerannt. Hab den Herd angemacht, da war irgendwas drauf, das hat Feuer gefangen und dann hat die Küche gebrannt. In der Nacht halt, ne? Während meine Eltern noch am Schlafen waren.
Und weiter?
Ja, die haben das dann zum Glück dann auch noch mitgekriegt, halt auch durch den Rauch, den sie dann noch gerochen haben. Sind nach unten gesprintet, haben mich gesehen, wie ich dann vor der Küchentür gesessen habe und das Feuer begutachtet habe. Ich fand das anscheinend sehr lustig.
Oder so fasziniert von dem Feuer, okay.
Ja, genau, ja.
Und dieser Moment, das ist nichts, was sich irgendwie so, ich meine, es gibt ja so prägende Momente, die sich dann doch so wie so ein Geistesblitz, wie so ein Bild irgendwie. Ist da überhaupt noch irgendeine Erinnerung da oder sagst du, nee, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern?
Also ich kann mir das aus der Sicht meiner Eltern wohl vorstellen, wie das wohl ausgesehen haben muss, aber selber kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, nein. Ich weiß nicht warum, aber leider weiß ich das nicht mehr. Ich weiß es halt nur noch aus Erzählungen und ja.
Also es gibt kein inneres Bild, was du dazu hast im Kopf.
Nur halt die Sicht aus meinen Eltern, die ich mir vorstellen kann.
Ja, manchmal ist es so, habe ich festgestellt, wenn man sich noch so ein bisschen an die Wohnung, an die Küche erinnern kann von früher, dass man dann inklusive dieser Erzählungen plötzlich kreiert man eine Szene und meint dann auch, dass das eine Erinnerung ist, weißt du? Mhm. Entsteht dann irgendwie so. Und ich hab mir gedacht, vielleicht ist das noch da, aber du sagst, nee, da ist gar nichts. Was ja gut ist. Das heißt, du hast dir da nichts ausgedacht, sondern du weißt es halt wirklich nicht mehr. Hattet ihr Rauchmelder früher?
Anscheinend nicht, nee. Wie